Wir haben uns ja mittlerweile mehrere gedankliche Krücken zusammengebastelt, um dem Verständnis von Nirvana ein bisschen näher zu kommen. Ich möchte heute eine weitere Krücke anbieten. Und zwar ist das der Versuch, Nirvana über zwei Begriffe zu erklären: Wissen und Erlösung. Der Hintergrund ist, dass der Mensch in doppelter Weise eingeschränkt und beeinträchtigt ist. Das eine betrifft seinen Geist, weil der verwirrt ist, ahnungslos, durcheinander. Wir leben von Unwissen, auch wenn wir es nicht glauben, da ist kein Wissen da. Wir haben nicht die richtigen Vorstellungen, was Welt ist, was Ich ist, wie wir unser Leben gestalten, wie wir unser Glück irgendwie formulieren und wie wir das angehen, wie wir unser Leben so führen, dass was Gescheites dabei rauskommt. Und die andere Beeinträchtigung oder die andere Hemmung ist, dass unsere Psyche, also unser Herz, sozusagen das Innere, unerlöst ist. Wir finden uns voller Dränge und Zwänge und Einschränkungen. Wir sind Kräften ausgeliefert, die wir nicht richtig kennen, die wir nicht richtig beherrschen und von denen wir immer nur merken, ja, eigentlich müsste alles anders sein. Der Panzer müsste irgendwann mal aufgehen, da müsste vieles zu Ende gehen. Aber wir haben keine rechte Ahnung, was das ist. Stichwort wäre Gierhass und Verblendung. Das ist sozusagen die Formel, die uns zeigt, in welcher Zwangsjacke wir uns befinden. Und genau dazu ist das, was der Buddha Nirvana nennt, das Gegenstück, das Gegenmittel. Manchmal verwendet er das Stichwort Erwachen dafür. Und das ist genau der Teil, der uns zeigt, dass der Geist heller wird, dass er klarer wird, dass er sich öffnet, dass er sich der Realität hingibt und sieht, wie die Dinge sind. Und das andere Stichwort, passend zu dem, was ich vorher gesagt habe, das ist die Erlösung, das Loswerden von Zentner und Tonnen Lasten, die Freiheit des Gemüts von all dem Druck, den die Existenz mit sich bringt. Und dann kommt nochmal das Wort, das ich immer und immer wiederhole. Nirvana ist Wohl, nichts anderes. Reines, uneingeschränktes, perfektes, vollkommenes Wohl. Wenn es was anderes ist, ist es nicht Nirvana. So, dahin kommt man über eine doppelte Transformation. Darüber werde ich jetzt einiges näher sagen. Und wir werden in diesem Vortrag eben diesen Transformationsprozess und diesen Befreiungsprozess aus dem Gefängnis in den einzelnen Stufen nochmal nachvollziehen, die dann am Ende das Tor öffnet und sagt, ja, jetzt sind wir angekommen. Und in der buddhistischen Lehre zeigt sich das in den zwei Komponenten. Auf der einen Seite ist der achtfache Weg, das ist sozusagen Anlauf zum Sprung, und am Ende des Weges ist dann der Sprung und dann kommt man nach dem Sprung an. Ich zitiere den Buddha. Dem Recht Anschauenden entsteht rechte Gemütseinstellung. Dem das Gemüt Recht Einstellenden entsteht rechte Rede. Danach rechtes Handeln, daraus rechte Lebensführung, danach rechtes Mühen, rechte Wahrheitsgegenwart, rechte Einigung, Sammlung. Dem Recht Geeinten entsteht rechtes Kennen, Jnana. Dem Recht Kennenden entsteht rechte Erlösung, Vimutti. So wahrlich ist der Übende zu 8 Gliedern erwachsen, und der Geheilte zu 10 Gliedern. Also der Buddha redet über 10 Dinge. 8 gehören der Praxis an und die beiden letzten gehören dem Ziel an. Ernte, Frucht wird eingefahren und die Früchte sind sozusagen doppelt. Erkennen, wissen und frei werden. Die entscheidende Zäsur findet dann statt, wenn Samadhi, Sammlung, sozusagen perfektioniert ist. Sammlung ist ja auf dem achtfachen Weg der letzte Faktor, das ist der letzte Übungsfaktor. Und der ermöglicht, wenn er einigermaßen vollendet ist, das Ergebnis des gesamten Prozesses. Und das ist der Inhalt des heutigen Vortrages, diese Nahtstelle mal näher zu untersuchen. Wie geht aus dem Ende der Übung sozusagen Freiheit in den einzelnen Schritten hervor? Und ihr werdet sehen, dass das auch, das mag Zufall sein, 8 Schritte umfasst, wie der achtfache Pfad, aber da ist kein innerlicher Zusammenhang. Von diesen 8 Schritten beziehen sich die 4 ersten auf Form, auf Gestalt, auf Materie. Also ist der andere, geänderte Umgang mit dem Materiellen. Und die 4 anderen Weisheitsdurchbrüche, die beziehen sich auf das Geistige. Das eine Rupa, das andere Nama im Fokus. Das ist die Einleitung. Jetzt werde ich diese 8 Schritte im Einzelnen darstellen, immer den entscheidenden Punkt mit den Worten des Buddha fassen und dann das ein bisschen kommentieren. Wir fangen an mit der Wissensklarheit. Jnana Dasana heißt es in Pali. Und wir denken immer dran, bei dem einzelnen Punkt ist immer davon die Rede, dass jemand jetzt in der Sammlung sich fit gemacht hat, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Und da heißt es, der dazu Befähigte richtet und lenkt das Herz auf die Wissensklarheit. Er erkennt nun, das ist mein Leib, der gestaltet, aus den 4 Hauptstoffen entstanden, von Vater und Mutter gezeugt, durch Speise und Trank entwickelt, dem Vergehen, dem Untergang, der Auflösung, Aufreibung, der Zerstörung verfallen ist. Das hingegen ist mein Bewusstsein, Vijnana, daran gebunden, daran geknüpft. Hört sich harmlos an, aber das ist sozusagen der erste große Schritt, der unsere gewohnte Wahrnehmung, die Allerweltswahrnehmung, transzendiert, weil da auf einmal Realität anders gesehen wird. Unsere normale Wahrnehmungsstruktur ist die quasi aus dem Körper heraus. Also wir empfinden uns als ich in diesem Körper drin, irgendwo enthalten. Und aus dieser Situation heraus erleben wir die Welt da draußen. Das ist so eine Standardfunktion, in der wir zu Hause sind. Und Wissensklarheit verändert diese Perspektive und sagt, guck mal genauer hin, dann wirst du feststellen, dass auf der einen Seite sich etwas befindet, was man Körper nennt. Und das hat bestimmte Eigenschaften. Dieser Körper ist zusammengesetzt aus den 4 Mahabhutas, den großen Gewordenheiten. Da finden wir Festes, Flüssiges, Energetisches, Gasförmiges, Bewegung. Das ist Rupa. Und dieser Körper hat die Eigenschaft, er wird ernährt. Wenn er nicht ernährt wird, zerbröselt er, zerfällt er. Und wenn er ernährt wird, zerbröselt er und zerfällt er auch. Das ist euer Körper, das ist euer Leben. Und dann wird gesagt, daneben gibt es noch, was hier Bewusstsein übersetzt ist, Vijnana. Das ist das Dynamische da drin, das Bewegende sozusagen, das Machtvolle, was das Ganze an der Bewegung hält. Und das sind 2 unterschiedliche Dinge, die miteinander verknüpft sind, bei uns so und so ganz, ganz eng, der aber 2 verschiedenen Dimensionen angehören. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dieses Vijnana, diese innere Dynamik, dieses psychische Element ist unabhängig von diesem groben Körper überlebensfähig. Und das ist etwas, was wir normalerweise nicht wahrnehmen, auch nicht vielleicht akzeptieren. Also diese Dynamik des Vijnana unterliegt anderen Gesetzen, als es die Gesetze für diesen Körper sind. Das war Nummer 1. Wir kommen jetzt zum geistgebildeten Leib und da heißt es, der ja, entsprechend fitte richtet und lenkt das Herz auf die Schöpfung einer geistigen Gestalt. So lässt er aus diesem Körper einen anderen Leib hervorgehen, formhaft, geistig gestaltet, mit allen Gliedern begliedert, sinnenfällig. So heißt die Übersetzung. Was bedeutet das? Wenn der Erwachte über das dritte Jhana spricht, verwendet er oft ein Gleichnis. Er sagt, da ist ein Teich mit Wasser drin und in diesem Teich erwächst ein Lotus, also eine Lotusblume, die im Wasser heranwächst. Im alten Indien und speziell in den buddhistischen Texten ist Wasser oft und meistens als Sinnbild für Psyche genannt. Und in dieser Psyche wächst jetzt ein Lotus. Das ist etwas Körperliches, etwas Physisches. Aus dieser Psyche wächst jetzt etwas Physisches und das ist der geistgebildete Leib. Und dieser geistgebildete Leib ist noch etwas Körperliches, wenn man so will, Rupahaftes. Ist etwas ganz anderes als die Körperlichkeit, die wir kennen, die sehr grob ist, sehr manifest ist, ist auch etwas ganz anderes als der sogenannte feinstoffliche Leib, den die Geistwesen haben. Und ist eine Art von Körperlichkeit, die nicht mit den fünf äußeren Sinnen wahrnehmbar ist, sondern nur auf der Ebene der geistigen Wahrnehmung vorhanden ist. Und dieser, manchmal wird Mentalleib gesagt, das ist aber nichts anderes als Mano Maya Kaya, der geistgemachte Körper, hat eine ganze Reihe von Eigenschaften, die ihn ausmachen. Zunächst einmal nochmal betont, das ist etwas Formhaftes, gehört zu dem Rupa-Bereich. Aber wie gesagt, er ist nur rein geistig, das heißt nur vorgestellt, etwas, was der Mano sozusagen bildet. Und dieser Leib kann auch so etwas wie das Double dieses Gruppenleibes sozusagen manifestieren oder einfach darstellen. Und das ist der entscheidende Punkt, dieser Mano Maya Kaya kann bewusst, willentlich, wenn man das übt, von diesem grobstofflichen Körper sich entfernen, kann sich sozusagen trennen, ist also eigenständig autonom. Da gibt es eine Reihe von Beispielen, von Gleichnissen, die uns das erläutern sollen. Einmal sagt der Buddha, guckt euch mal da draußen so ein Gras an. Wenn ihr näher guckt, seht ihr einen Grashalm und innen ist noch so eine Art Schaft, den ihr rausziehen könnt. Was vorher eine Einheit war, wenn man daran zupft, hat man plötzlich zwei Dinge, das ist die äußere Hülle und das, was innen drin war. Oder wenn man ein Schwert sieht, das in der Scheide steckt, wenn man so drauf guckt, sind das zwei Dinge. Nein, falsch gesagt, es ist eins. Wenn man näher hinguckt, kann man das Schwert aus der Scheide ziehen und man merkt, das sind zwei Dinge. Und das Schwert ist eigentlich das Entscheidende, das was drin ist und die Hülle ist eben nur die Hülle. Und das dritte Beispiel ist, glaube ich, noch intensiver und noch klarer an einem Punkt. Er sagt da, das ist wie wenn eine Schlange in einem Korb ist. Ihr habt das ja alles schon mal gehört. Die Schlange kann da rausklettern, ja. Und der Korb bleibt zurück. Das Entscheidende ist die Schlange. Das ist das Lebendige. Der Korb, den kannst du auf den Müll werfen. Die Schlange überlebt. So. Und das bezogen auf unsere Persönlichkeit wird hier gesagt, das Eigentliche ist das Innere. Das Psychische, das Vinyanahafte, das Bewussthafte. Der Körper ist jetzt momentan Wohnung, Instrument, was auch immer. Im Zweifel kann man den beiseite tun. So. Und jetzt die Schlussfolgerung daraus. Überlegt euch, welche Potenziale darin stecken, dass diese kleine, enge Einheit, in der wir leben, dass die endlich mal aufgebrochen wird. dass die Ohnmacht, du hast gestern das Beispiel genannt, das hat mich sehr gefreut. Menschliche Lebenssituation ist eine Situation der Ohnmacht. Man kann fast gar nichts, man merkt das gar nicht, wie sehr man gebunden ist. Ich will es nur an einem banalsten Beispiel nennen, was diesen Körper angeht. Steigt nur mal 10 Treppenstufen oder 10 Stockwerke mit einem Körper da hoch, vielleicht noch eine Tasche mit 2 Flaschen drin oder was, dann weiß man, was grobe Körperlichkeit ist. Man ist tot, wenn man oben ankommt ungefähr. Oder wenn man einen Marathon gelaufen ist oder sowas, dann merkt man, diese Körperlichkeit ist eine große Last. Im Gegensatz zu diesem Mano, Maya, Kaya, der luftleicht formbar ist, sehr beweglich ist, also mit dieser Enge überhaupt nichts zu tun hat. Tja, wie gehen wir damit um? Jetzt klingt es ja erstmal wie, wieder schon was, was in weiter Ferne ist. Ja, das klingt nach irgendwann einmal und wir nehmen das zur Kenntnis, aber wir hocken doch jetzt hier und ein altes. So, und da sage ich, nee, das ist immer eine falsche Sichtweise, wenn man sagt, es kommt im nächsten Leben oder im übernächsten Leben. Immer falsch, weil es ist eine bekannte Sache, die weiteste Reise mit dem Schritt, der jetzt erfolgen muss, anfängt. Ja, wenn wir jetzt den Schritt nicht gehen, dann kommt man am Ende nie an. Und ich habe das Bild für mich so ein bisschen geprägt, dass spirituelle Entwicklung so etwas ist wie eine Art Umzug. Man zieht aus einer Wohnung, aus einer Umgebung, in der man lange drin war, irgendwo anders hin. Und dieser Umzug muss hier und jetzt beginnen. So, wo geht das hin? Ich sagte vorhin schon, dass unser normales Empfinden und Erleben aus diesem grobstofflichen Körper herausläuft. Wir empfinden uns als hier. Da sind wir zu Hause. Der erste Schritt des Umzuges wäre, dass wir jetzt mal diesen feinstofflichen Körper, nicht den Mano Maya, von dem ich eben sprach, sondern zunächst mal der feinstoffliche Körper, das energetische, das sozusagen etwas ätherische, ja, schwer auszudrücken, aber eine Art von Materialität, die jenseits des ganz Groben ist. So wie die Devas, die Geistwesen, noch eine Körperlichkeit haben, materiell, physisch, wenn man so will, aber nicht mehr ganz so grob. Und der nächste Schritt, der dritte Schritt, wäre dann von diesem Art Körperlichkeit zu dem Mano Maya Kaya. Also das ist die Ebene der Brahmas, die von der physischen Gestaltung nichts mehr wissen und damit nichts mehr zu tun haben. Das wäre der Schritt. Und wenn wir diesen Schritt gegangen sind, geistig und physisch, dann ist das Tor offen, um auch den letzten Schritt zu gehen, auch das noch zu lassen und Nirvana zu erreichen. Um es nochmal zu sagen, dieser Umzug beginnt hier und jetzt. Und ich behaupte, bei vielen oder den meisten hat er schon begonnen. Man muss nur darauf achten, dass dieser Prozess weiter beschritten wird, dass man den nicht aus dem Auge verliert und dass man den vertieft. Was heißt das? Allgemein gesprochen geht es darum, dass wir das Feinere, Edlere, Höhere in uns auch mehr zur Kenntnis nehmen, das höher wertschätzen, mehr ins Auge fassen und dem mehr Raum geben. Ganz, ganz praktisch. Zunächst rein physisch gesprochen, dass wir eben nicht nur diesen grob materiellen Körper wahrnehmen, sondern auch merken, dass da feinere Schichten, feinere Körperempfindungen sind, die genauso real sind wie dieses ganz Manifeste, aber viel weniger beachtet werden. Eine andere Ebene wäre, dass wir unseren Gefühlshaushalt mal besser unter die Lupe nehmen und nicht nur darauf achten, wenn Gefühle angenehm oder unangenehm entstehen durch Sinneskontakt, sondern dass wir merken, dass auch eine ganze Gefühlswelt in uns vorhanden ist und sich manifestiert, die herzunmittelbar ist, die also nicht durch sinnliche Wahrnehmung entsteht, sondern die unmittelbar aus dem Citta aufsteigt, wo wir noch gar nicht hingucken. Wir hatten das gestern mal im Zusammenhang mit Piti gesagt, wo man Piti erleben kann, wenn man was Entsprechendes sieht und dann meint, oh, das ist deshalb entstanden, weil ich das und das erlebt habe, aber nee, das ist aus dem Inneren entstanden. Und das wäre die Aufgabe, sensibler zu werden, um in diesem Bereich auch heimischer zu werden. Und das ist dann ja auch ein Stück Umzug von dem Gröberen mehr ins Feinere hinein. Und was die Alltagspraxis sonst noch angeht, ist die Anforderung oder Aufforderung an uns, in unserem Denken, Reden und Handeln einfach edler, vornehmer zu sein, dass wir da in andere Dimensionen hineinwachsen und nicht die banalen Menschen bleiben, die wir früher waren oder zum Teil heute noch sind. Und das ist eine Art von Umzug, die in jeder Begegnungssituation, in jeder Lebenssituation vollzogen werden kann, wenn man diese feineren Dinge einfach mehr beachtet. Und das ist gerade ein Bereich, den ich eben angesprochen habe, der in der Meditation eine Rolle spielt. Ja, weil gerade in dieser formellen Übung ja, das genau passiert, dass man die Achtsamkeit von dem groben Körper weglenkt zu dem feineren, inneren Körperempfinden, zu den anderen Gefühlen, Empfindungen, auch Wollenstendenzen hin, also den Umzug physisch und psychisch hier jetzt schon erlebt und schrittweise vollzieht. Je nachdem, wie weit man kommt. Das war Nummer 2. Aber ihr merkt schon, um was es geht. Samadhi ist sozusagen das Potenzial, das man sich erarbeitet hat. Und mit diesem Instrument der geistigen, psychischen Sammlung öffnen sich jetzt verschiedene Stadien der Freiheit und der Erweiterung der geistigen und psychischen Möglichkeiten. Die dritte Variante dessen, worüber ich rede, ist Machtentfaltung. Iti vidi jnana. So mag er auf mannigfaltige Weise Machtentfaltung an sich erfahren. Als nur etwa einer vielfach zu werden und vielfach geworden wieder einer zu sein. Oder sichtbar und unsichtbar zu werden. Auch durch Mauern, Wälle, Felsen hindurch zu schweben wie durch Luft oder auf der Erde auf- und unterzutauchen wie im Wasser, auch auf dem Wasser zu wandeln ohne unterzusinken wie auf der Erde oder auch durch die Luft sitzen, dahin zu fahren wie der Vogel mit seinen Fittichen. Etwa auch diesen Mond und diese Sonne, die so mächtigen, so gewaltigen, mit der Hand zu berühren und zu befühlen, oder gar bis zu den Brahma-Welten den Körper in seiner Gewalt zu haben. Das klingt nun schon sehr abenteuerlich und sehr esoterisch und weiß der Teufel was, jedenfalls nicht so in dieser Welt. Ja. Im Pali heißt es Idi, Machtentfaltung. Das sind übernatürliche Kräfte, wobei übernatürlich ein völlig falscher Ausdruck ist. Ja. Über menschliche Fähigkeiten. Das mag schon sein, weil der normale Mensch darüber nicht verfügt. Anderes Wort dafür wäre geistige Macht oder Magie. Das ist das, was uns vielleicht am ehesten vertraut ist. Und der Otto-Normalverbraucher sagt, da vollbringt einer Wunder. Ja? Aber das sind nur Wunder, wenn man nicht versteht, um was es hier geht. Wenn man versteht, um was es geht, ist das überhaupt kein Wunder, sondern es ist nur eine andere, bisher unbekannte Art von Natürlichkeit. Wenn es das nicht gäbe, wäre das alles gar nicht möglich. So, was das ausdrückt oder was der Hintergrund davon ist, einfach der Manomaya-Kaya, von dem ich sprach, der geistgebildete Leib, hat eine ganz andere Beziehung zu dem, was wir Materie nennen. Mit diesem geistgestalteten Leib lässt sich nämlich, wenn man ihn beherrscht, auch Materie beherrschen. Denn über diese Erfahrungen, wenn man sie vertieft, wird man merken, dass das, was wir als feste, stabile Materie begreifen, nichts anderes ist als eine Projektion der Psyche, so wie der geistgebildete Leib auch eine Form der Projektion der Psyche ist. So. Und Psyche kann natürlich Psyche beeinflussen. Geist beeinflusst sozusagen Materie, die nichts anderes ist als ein Produkt der Psyche und des Geistes. Und damit wird das sehr viel natürlicher und wahrscheinlicher, als man sich das vielleicht vorher eingebildet hat. Um das nochmal anders herunterzubrechen, Magie könnte man bezeichnen als die Möglichkeit, direkt auf Materie Einfluss zu nehmen. Und was ist Materie? Der Buddha definiert das ja über die Worte Erde, Wasser, Feuer, Luft. Also über die vier Grundeigenschaften, die Materie zeigt. Fest, flüssig, bewegt und temperiert. Und Magie heißt, mit diesen Eigenschaften zu arbeiten und diese Eigenschaften einfach zu verändern. Punkt 1 ist die Erde, also das Feste, das Stabile, das Materie repräsentiert. Und da sagt der Erwachte, wer das kann, kann ohne Probleme diesen Körper einfach verdoppeln oder vervielfältigen. Kein Problem, weil ich es geistig erschaffen kann. Oder er kann hier sein und woanders zur gleichen Zeit auch auftauchen. Er kann den Körper sichtbar machen, unsichtbar machen, also materialisieren oder dematerialisieren, weil Rupa einfach Manövriermasse ist. Rupa ist nicht an sich etwas, sondern ist etwas von geistigen Dingen abhängig. Bei Wasser ist es ähnlich. Wasser ist nur eine Variante von Eigenschaften der Materie. Und wer das beherrscht, kann auf dem Wasser gehen, so wie Jesus ja auch auf dem Wasser gegangen ist. Also es ist nicht so, dass die Buddhisten allein solche seltsamen Dinge erfinden, sondern wenn man hinguckt und hinspürt, wird man sehen, dass diese Dinge überall auftauchen. Und zur Erheiterung eine kleine Episode, damit man auch mal sieht, dass da ein Praktisches dabei ist. Ein Mönch, Mahako hieß der, ist mit einer Truppe unterwegs, ist hinter der Landstraße entlang gelaufen, es war irre heiß. Ja. Bei ihr war Sommer irgendwie irre heiß und sagte Mahako, wie wär's jetzt mit einer kleinen Dusche, so ein bisschen so eine Dusche einfach von oben herab. Ja. Und was macht er? Er lässt es regnen. Ja. Ach wie gut, Klammeranmerkung, er kriegt dafür aber eine sozusagen auf den Deckel. Ja. Gehört sich nicht, sowas zu machen. Dafür sind die Idees nicht da. Aber wenn es euch mal zu heiß ist oder der Garten zu trocken wird und ihr nicht gießen wollt, dann probiert einfach diese Methode mal. Ja. So, Luft. Ja, das ist etwas anderes, Erstaunliches. Luft präsentiert oder repräsentiert ja Bewegung. Besser Wind. Also eigentlich heißt das Wind. Wind ist nichts anderes als Darstellung von Bewegung, und wer diese Art von Eigenschaft beherrscht, kann auch sich durch die Luft bewegen, weil dieser Körper ist ja nichts anderes als das, was die physische Luft sozusagen im Feinen auch darstellt. Also Bewegung im Raum, kein Problem. Und das Letzte, das gefällt mir immer ganz gut, weil da mein besonderer Freund Dabo drin vorkommt. Ihr habt ja schon so oft gehört, den lasse ich einfach nicht aus, den Dabo. Der gehört hier zum Kreis dazu. Ja, der gehört hier zum Freundeskreis. Dabo ist ja einer, der das Feuerelement beherrscht. Und er ist ja genial drin, einfach, was übrigens auch für uns gut wäre im Winter, wenn es mal richtig kalt ist, dass man einfach Temperatur in sich reguliert. Und im Sommer, wenn es richtig heiß ist, da auch die Temperatur reguliert. Jetzt sage ich nur, was in Klammern, was nicht vorgesehen war. Was eine ideale Frau ist. Hört bitte zu. Eine ideale Frau ist im Sommer, oder ihr Körper ist im Sommer, wenn es heiß ist, kühl. Damit der Mann sich ein bisschen kühlen kann. Wenn es im Winter kalt ist, ist der Körper der Frau warm, damit sich der Mann ein bisschen wärmen kann. Also das kommt aber nur bei den Frauen der Kaiserkönige vor. Die haben das Privileg, solche Frauen zu finden. Normalerweise sind die etwas seltener unter Menschen, aber ich gebe euch das als Tipp mal, wie das ihr dann mal auch mal praktisch anwenden könnt. Ja, wenn ihr euch beliebt machen wollt daheim, dann übt das mal. Das war aber, wie gesagt, nur am Rande erwähnt. Was ich sagen wollte, ist eben Dabo, der die Fähigkeit hatte, sozusagen seinen Daumen zur Lampe zu machen und dann Zeigefinger, Dankeschön, Zeigefinger was. So, und im Kloster dann, wenn spät angekommene Mönche noch ihren Platz suchten, dann einfach Licht gemacht hat. Ja, Energie, auch das ist übrigens eine ganz aktuelle Sache, wenn die Energieknappheit mal größer wird, dass ihr das ein bisschen übt, einfach zu Hause den Finger hochzuhalten und Licht zu machen. Und das letzte Praktische, auch das mag wichtig sein, wenn die Beerdigungskosten immer größer werden. Nicht? Dabo hat ja am Ende seines Lebens sich von dem Buddha verabschiedet, ist in die Luft gestiegen und hat, wie später Anando auch, seinen Körper einfach ja ins Feuerelement aufgelöst und ohne Asche ist er von uns gegangen. Also das nur mal zur praktischen Seite. Wir lachen, weil das so entfernt klingt. Ja? Aber im Grunde demonstriert es nur, in welcher armseligen Lebenssituation wir uns befinden und dann auch glauben, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Also so viel dazu. So, was ich damit im Grunde sagen will, ist, dass mit dieser Aussage und mit diesen Erfahrungen das Weltbild, das wir normalerweise mit uns herumtragen, völlig irgendwie aus dem Ruder gerät. Das geht völlig irgendwie kaputt. Die Schwerfälligkeit des eigenen Körpers wird da erst richtig ersichtlich. Und die Zwangsjacke dieser Sinnenwelt wird dadurch erstmal deutlich, dass man diese realistischen Alternativen sieht. Wenn man denn entweder genug Verständnis hat, um das als eine Realität zu sehen, oder genug Vertrauen hat, zu sagen, wenn es der Buddha sagt, dann wird das so sein. Die meisten Menschen werden das nicht aufbringen, werden einfach sagen, was für ein Blödsinn. Ja, das kann man ihnen auch gar nicht übel nehmen. Was noch deutlich wird oder auch deutlich wird, ist, dass die Gegenstände, ich glaube, ich hatte das schon erwähnt, dass wir als Gegenstände, als manifestes, materielles betrachten, dass das Projektion der Aktivitäten der Psyche sind und das, was wir als Raum erleben, ja, hier und dort und oben und unten, auch nichts anderes ist als eine psychische Realität. Raum ist überhaupt keine physische Sache. Raum ist ein Erlebensraum. Das ist eine psychische Angelegenheit und entsprechend auch variabel und manipulierbar. Und es ist dieser Abschluss zu dem Punkt, gerade der Mentalleib, der viele geistige Horizonte öffnet. Wir sind in der engen Nussschale unserer Erfahrung, die wir im Moment Seitenbuch nennen oder Seminarhotel oder Seminarraum. Aber dieser Mentalleib öffnet die Erfahrungsmöglichkeit von diesseits und jenseits, also bis zur Brahma-Welt hinein, bis zu den Formfreiheiten hinein. Diese Art von innerer Entwicklung ermöglicht auch ganz andere Formen von Kommunikation, eben nicht nur über Sprache direkt von Mensch zu Mensch, sondern Kommunikation auch in andere Daseinsbereiche hinein. Und das Wichtigste vielleicht, mit dieser Haltung oder diesen Fähigkeiten wird man einen ganz anderen Überblick über die Existenzmöglichkeiten haben. Also wir kennen Tiere, Pflanzen und Menschen, Schluss. Ja? Und damit öffnet sich sozusagen ein Tor in Wissensbereiche hinein, die der normale Mensch überhaupt nicht ahnt. Und dazu gehört das vierte, was ich ansprechen will, das himmlische Gehör. Da heißt es im Text, da richtet und lenkt er das Herz auf das himmlische Gehör, beziehungsweise die himmlische Hörkraft, wird manchmal gesagt. Und so kann er mit dem himmlischen Gehör, dem Geläuterten, über menschliche Grenzen hinausreichen, beide Arten von Tönen hören, die himmlischen und die irdischen, die fernen und die nahen. Also es handelt sich immer noch um Menschen in einer menschlichen Lebenssituation, die aber eine erweiterte Hörfähigkeit entwickelt haben, deshalb heißt es über Menschliches hinaus entwickelt haben, und die in der Lage sind, Töne zu hören, die entweder ganz nah sind, physisch nah sind, oder physisch fern sind, oder diesseitig sind, nach unseren Begriffen, und jenseitig sind, macht sozusagen Entfernung keinen Unterschied, spielt keine Rolle. Sie können, wir würden sagen, vielleicht sphärische Klänge hören, also eine Art von Musik, die nicht irdisch ist. Und ich nehme noch ein christliches Beispiel, wo ich glaube, Franz von Assisi auch die Tiere verstanden hat. Also eine ganz andere Art von Hörfähigkeit vorhanden war, als wir uns das vorstellen. Oder die Bibel berichtet auch davon, dass, ich glaube, im Pfingsten war es, die Jünger andere Sprachen verstanden haben. Sie konnten andere Sprache sprechen und verstehen. Also auch da ist vielleicht unverstanden, zufällig, wie auch immer, eine Art von Erfahrung aufgetaucht, die bisher unbekannt war oder für unmöglich gehalten worden ist. Da auch mal ein Beispiel, um das ein bisschen zu demonstrieren, wie das im Pali-Kanon dargestellt wird. In seinen relativ jungen Jahren, als Buddha unterwegs war auf seiner Wanderschaft, ist er einmal einem Sektenführer Uruvela Kassapa begegnet. Das ist eine bekannte Story. Und in diesem Lager hat er sich eine Weile aufgehalten. Und dieser Sektenchef Uruvela hat schon gedacht, oh ja, der Buddha, der kann was, der hat was drauf, aber ist kein Arahat, wie ich es bin. Und er hat dann ein paar Sachen so mitgekriegt, die ihn ein bisschen haben erstaunen lassen. Ne? Aber ja, ist schon ein toller Kerl, aber zum Glück nicht so wie ich. Und jetzt fiel ihm ein, dass er doch eine große Opferzeremonie geplant hatte und denkt, ach, wenn da der Buddha auch dabei ist und er macht da irgendwelche Faxen und dann kriege ich Konkurrenz und die wandern ab. Ach, es wäre gut, wenn der Buddha nicht da wäre. Wäre mir lieber eigentlich. Ja, und der Buddha kriegt das mit. Na ja, so läuft der Hase. Und an dem Tag ist er nicht da. Und erst als das Ganze rum ist, taucht er wieder auf. Ei, wo warst du denn? Hab dich vermisst, so ungefähr. Ja, saß in meinen Worten. Ja, hatte zu tun. War es nicht so? Hast du nicht das und das gedacht? Ja, schon. Aber zum Glück bin ich ein Arahat und du Buddha nicht, so ungefähr. Also am Ende ging es natürlich gut aus, wie das die Story erfordert. Uruvela Kassapa und seine 500 Anhänger lassen ihren alten Kram beiseite und sind als Buddhisten glücklich geworden. So gehört sich das. Das ist nur mal ein Beispiel, wie sozusagen der Buddha in seinem praktischen Leben einfach geguckt hat, was tut sich da? Was kann ich da mitkriegen? Anderes Beispiel, jetzt habe ich was verwechselt, ich habe eine falsche Story erzählt. Merkt euch die für die Herzensdurchschau. Es war jetzt ein Test, ja, es war jetzt ein Test, es hat keiner protestiert, so recht.
Passt ja auch.
Es passt, in den großen Rahmen passt es, ja, aber an der Stelle hat es nicht gepasst. Also ich muss euch leider, mir auch, aber euch vor allen Dingen schlechte Noten geben. Das ist entweder nicht zugehört oder alles in Vertrauen übernommen, aber nicht wirklich geprüft. So, also das gibt einen Abzug jetzt. Ja, gibt einen Abzug. Ich will ein anderes Beispiel nennen, was angebracht ist. Wir sind ja beim himmlischen Gehör. dass der Buddha auch immer seinen Buddha-Blick sozusagen über die Region wirft und guckt, wo gibt's Probleme, wo ist was los und wo kann ich eingreifen. Und da hört er auch immer mal Gespräche von seinen Jüngern miteinander. Wenn er merkt, oh, die kommen nicht allein zurecht, taucht er dann irgendwie wie zufällig auf. Was habt ihr denn gerade besprochen? Ja, gibt's da Fragen vielleicht? Ja, wir haben eine Frage. Naja, gut, dann kann ich euch die beantworten. Also das ist eine ganz praktische Angelegenheit, wenn man so mitkriegt, was andere über einen reden, ja, dass man dann weiß, mit wem man wie umgehen muss. Und ein Beispiel noch, das relativ bekannt ist, das lese ich nochmal vor. Da ist ein Mönch, Revatu heißt er, der auch mal mitkriegt, wie andere über ihn reden. Die wollen ihn nämlich für irgendeine politische Sache sozusagen gewinnen. Sagen, wenn der bei uns wäre, das wird uns helfen. Damals hielt sich der ewige Revatu in Surya auf, ein erfahrener, gelehrter Träger der Lehre. Da sagten sich die ordensälteren Mönche, wenn wir diesen ehrwürdigen Revatu für unsere Gruppe gewinnen könnten, dann wären wir in dieser Angelegenheit stärker. Der ehrwürdige Revatu hörte mit dem himmlischen Gehör, dem geläuterten, übermenschliche Grenzen hinausreichenden die Beratung und dachte sich, das ist für mich eine harte Sache und da will ich nichts mit zu tun haben und macht sich aus dem Staub. So, das ist jetzt nur ein banales Beispiel, aber was ans Potenzial dahinter steckt, sollte man nicht unterschätzen, weil das ganz neue oder andere Einblicke in Dimensionen der Realität gibt. Die Wahrnehmungsmöglichkeit, die der normale Mensch hat, wird überschritten und es erschließen sich neue Quellen von Wahrheit. Es wird immer mal wieder gesagt, dass die Offenbarungsreligionen in erster Linie darauf zurückgehen, dass eine Kommunikation mit jenseitigen Wesen stattfindet und die Menschen sozusagen das Sprachrohr werden für das, was sie mit dieser anderen Art von Gehör mitgekriegt haben. Und im menschlichen Leben macht es auch eine Rolle spielen, so am Rande in kleinen Bereichen, ohne dass man das mitkriegt, dass wir etwa von anderen Wesen, von ja nicht sichtbaren Wesen auch angesprochen werden, entweder im positiven oder im negativen Sinne beeinflusst werden. Dass wir plötzlich auf Gedanken kommen, wo wir denken, wie komme ich denn jetzt darauf eigentlich? Warum fällt mir das jetzt gerade ein? Nicht wissend, dass man da irgendwas sozusagen aufgeschnappt hat, was mehr unterschwellig, unterbewusst in uns hineingegangen ist, als eine bewusste Wahrnehmung gewesen sein könnte. Soll heißen, dass das himmlische Gehör auch mit einem gewissen kritischen Blick betrachtet werden soll. Nicht alles, was irgendwie jenseits ist, ist auch gleich toll, ja? Weil auch die Jenseitigen, die Verstorbenen, nicht alle Heilige sind, nicht alle doll sind und alles wissen und alles können, sondern es sind genauso ja, minder bemittelt und beschränkt wie wir auch und erzählen denselben Quatsch, wie wir auch erzählen. Das heißt, da muss man jetzt genauer hingucken, was die Qualität dessen ist, was man da aufnehmen kann und im Grunde auch oft sagen muss, nee, habe ich schon genug davon, will ich nichts hören. Ja. Weil die reineren Geister, von denen man wirklich was lernen könnte oder kann, die sind gar nicht so jetzt um die Ecke, dass die sich um uns kümmern, was macht Meier und Schulze gerade, sondern die sind in ihrer eigenen geistigen Heimat. So, das geht jetzt schneller, was ich zu sagen habe, die Herzenserschauung, weil ihr da schon Bescheid wisst. Also Nummer 5, Herzensdurchschauung oder Erkenntnis der Herzen. So kann der Betreffende der anderen Wesen, der anderen Personen Herz im Herzen durchschauen oder kann es erkennen, das begehrliche Herz als begehrlich, das begehrlose Herz als begehrlos, das gehässige als gehässig, das hasslose als hasslos, das irrende Herz als irrend, das irrlose Herz als irrlos, das Gesammelte als gesammelt und das zerstreute Herz als zerstreut. Das sind so ein paar Beispiele, was diese Wahrnehmung beinhaltet, nämlich wie ist die aktuelle psychische Konstellation, wie sieht das aus bei anderen Wesen. Uruvela Kassapa haben wir einen Haken schon dran gemacht. Da komme ich gleich zu dem Mönch Sona. Sona war ein sehr verzärtelt aufgezogenes Kind und insbesondere seine Füße waren sehr empfindlich. Die Story, die ich nicht wirklich glaube, ja, aber so eine kommentarielle Story, die erzählt war. Der wurde zu Hause nur rumgetragen und ist nie auf eigenen Füßen gelaufen, sondern wurde immer von A nach dort getragen und das endete damit, dass ihm auf den Fußsohlen Haare wuchsen. So, und dann ist er aber in den Orden gegangen, weil er gedacht hat, aus mir muss was anders werden, aber die Empfindlichkeit ist noch geblieben, ja. Und dann bei der Gehmeditation hat er natürlich schnell Probleme gekriegt, Füße wund gelaufen. Und wie das so ist, wenn es schwierig wird, denkt man, ja, warum mache ich das eigentlich? Wer hat mich denn hierher gebracht? Ich könnte auch wieder nach Hause gehen, meine Familie ist reich, da lasse ich mir es gut gehen und ich kann ja gute Werke tun. Das ist so der übliche Standard, es geht ja auch anders. Und das kriegt der Buddha mit, der kriegt sozusagen die Gedanken vor Augen geführt. Und das ist natürlich die Gelegenheit, die Möglichkeit der Herzensdurchschauung auch mal praktisch anzuwenden. Also geht er hin zu dem. Sag mal, ist es so, dass du ein bisschen schwanken geworden bist? Ja, ja, stimmt schon, so und so. Und dann kommt die berühmte Story. Sona war früher ein Lautenspieler. Das ist die Geschichte. Da fragt er ihn, du kannst doch Laute spielen, ne? Ja, 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 habe ich immer gern gemacht. Wie ist das, wenn das Instrument zu stramm gespannt ist, wie sind die Töne da? Ach, ganz furchtbar, klingt schrill, ja, geht nicht. Und wenn die Saiten zu schlaff gespannt sind, wie ist es da? Naja, macht eine blum blum, kommt auch nichts raus. Ja, das verstehe ich, sagt der Bruder. Und übrigens genauso ist es in der spirituellen Übung. Wenn man da zu hart dran geht, ja, wenn man sich überfordert, dann wird nichts Gescheites draus. Wenn man zu lasch ist und immer nur sagt, ja, manjana, manjana, kann ich morgen noch machen, wird's auch nichts. Also dieses mittlere Maß, das ist das, was dir helfen kann. Guck mal, ob du das hinkriegst. Und das ist natürlich eine Hilfe gewesen, ging auch dann gut und Sona hat dann doch auch große Fortschritte gemacht. Warum ich das hier sage oder erwähne, was das Potenzial ist jetzt für einen Lehrer wie den Buddha, dass der einfach sieht, wie ist der Zustand eines Wesens? Ist der jetzt voller Ärger? Ist der voller Genusssucht? Ist der mehr träge? Ist der mehr sozusagen ängstlich, besorgt? Also wo hat er seine Probleme? Wie ist sein Herz mehr Gier geneigt, Hass geneigt, mehr zur Verblendung oder so? Um dann gezielt da auch eingreifen zu können. Das Stichwort habe ich schon ein paar Mal genannt, Herzenskunde, aber ich will den einen Gedanken nochmal erläutern, wie das funktioniert. Der Pali-Ausdruck sagt in etwa Folgendes, mit dem eigenen Gemüt, das Gemüt des anderen umkreisend mitkriegen, was da passiert. Ja, also mit dem Geistanteil, mit seinem eigenen Geist, den Geist des Gemüts des anderen anzuschauen und sozusagen direkt mitzukriegen, was da passiert. Analog, wie wir mit dem Auge sozusagen die Objekte angucken, schaut da das geistige Potenzial des Sehens den Geist des anderen an und sieht, was da vorgeht. Das passiert eben ohne die fünf äußeren Sinne. Das ist ein anderer, nennt es einen sechsten Sinn oder was auch immer, eine andere Art von Sensibilität, die unmittelbar merkt, aha, so und so ist der oder die drauf. Wie übt man das? Wenn man es üben will, der Buddha sagt ja, eine der Hauptübungen ist Satipatthana. Also das herauskitzelnder Fähigkeit von Achtsamkeit. Und einer der Schwerpunkte von Satipanna ist ja Citta Satipatthana, also die Betrachtung, die Beobachtung des eigenen Herzens. Sprich, wie bin ich innerlich drauf? Was tut sich in meinem Inneren? Und wenn es gelingt, die Fähigkeit zu entwickeln, das zu sehen, was sich da innen tut, ist es nur ein relativ kleiner Schritt dann auch zu merken, wie ist der andere drauf? Weil wir funktionieren ja alle nach derselben Methode. Wir sind ja alle sozusagen demselben Gesetzen unterworfen. Was das jetzt für uns heißt, es ist wieder der Hinweis, guckt mal, wie armselig eure Lebenssituation ist. Ich habe mir das gestern Abend nochmal klar gemacht, das können wir jetzt gerade hier nachvollziehen, wenn wir uns alle der Reihe nach mal angucken. So, haben wir den Eindruck, ich sehe dich, ich sehe euch. Aber was sehen wir denn? Wir sehen tatsächlich nur den physischen Körper. Und wenn wir angezogen sind, auch nicht mal den, sondern nur einen Teil des physischen Körpers. Die eigentliche Person sehen wir überhaupt nicht. Das, was diese Person ausmacht, ja? Das Denken, das Fühlen, das Wollen, ihre Absichten, Sorgen, das kriegen wir gar nicht mit. Wir können allenfalls sozusagen in die Gesichter gucken und an der Mimik vielleicht ablesen, was der Betreffende denken oder empfinden könnte, aber sehen können wir das alles nicht. Und das ist eigentlich doch eine armselige Situation, wenn wir in der unmittelbar menschlichen Begegnung nicht wirklich wissen, mit wem wir es zu tun haben und deshalb natürlich auch allen ja Täuschungen und Irreführungen unterliegen. Und das ist schon ein Unterschied, ob du jemanden durchschaust. Und das Beispiel aus dem Kanon, das prototypische Beispiel ist es, der Buddha seinen Cousin, wie heißt er, Devadatta, nicht? Den hat er durchschaut. Devadatta war für alle anderen sozusagen lange Zeit das Vorbild von Mönch, ja. Alle Regeln eingehalten, völlig diszipliniert, hatte gewisse übermenschliche Fähigkeiten. Und der Buddha wusste, da ist der Wurm drin in dem. Da ist wirklich kein Fitzelchen, menschliche und übermenschliche Qualitäten hat. Da hilft es natürlich zu wissen, mit wem kannst du vertrauensvoll umgehen oder bei wem musst du vorsichtig sein. Was natürlich auch ein Mangel ist, dass wir nicht richtig wissen, wie können wir wem am besten helfen. Ja, wie können wir mit Menschen so umgehen, dass wir ihm oder ihr auch auf die Sprünge helfen oder unterstützen. Nochmal, Stichwort Ohnmacht. Nicht? Die Beschreibung des menschlichen Lebens ist im Grunde die Beschreibung seiner Ohnmacht. Und was hier gezeigt wird, dieser Übergang von Samadhi zu Vimutti, ist die Beschreibung der Befreiung aus der Ohnmacht, Schritt für Schritt mit immer neuen Dimensionen. Wir sind schon bei Nummer 6, das ist die Rückerinnerung. Hier geht es um die erinnernde Erkenntnis früherer Daseinsformen. So kann er sich an manche verschiedene frühere Daseinsformen erinnern, als wie an ein Leben, dann an zwei Leben, an 100, an 1000, 100.000 Leben, dann an die Zeiten während mancher Weltenentstehungen, Weltenvergehungen. Dort war ich, jenen Namen hatte ich, jener Familie gehörte ich an, das war mein Stand, das war mein Beruf, solches Weh und Wohl habe ich erfahren, so war mein Lebensende und dort verschieden trat ich anderswo wieder ins Dasein. Da war ich nun, diesen Namen hatte ich und dieser Familie gehörte ich an. So, was hier geschildert wird, ist, dass man die eigene Vergangenheit erinnern kann, dass es möglich ist, eine umfassende Rückschau auf die Vergangenheit zu haben. Und zwar nicht nur bis in die Kindheit, bis zur Einschulung, bis in die Wiege hinein, sondern zurück bis in vergangene Leben hinein mit allen möglichen Details auch. Also mit der Erinnerung, welchen Namen man hatte, in welcher sozialen Beziehungen man war, sprich Familie, gesellschaftlicher Status, berufliche Tätigkeit, Beschäftigung, das, was an angenehmen, unangenehmen Erlebnissen da war, bis hin zu dem Punkt, da bin ich verstorben und da wieder aufgetaucht und da wieder mit denselben Eigenschaften und denselben Lebensbedingungen oder eben ganz anderen Lebensbedingungen. Das Pali-Wort dafür ist Pube Nivas Anusati Jnana. Ich sage das deshalb, weil wir gerne von verschiedenen Leben sprechen. Ja, ich lebe das jetzt und in meinem vergangenen Leben, sagen wir ja, und in noch früheren Leben. Pube Nivas heißt, oder Nivasa heißt frühere Aufenthaltsorte. Auf Deutsch, im Grunde ist es ein und derselbe Lebensprozess, der nur sich an unterschiedlichen Orten manifestiert hat. Ja, so wie wir heute und gestern in Seidenbuch waren und vorgestern noch in unserer eigenen Wohnung, da würden wir auch nicht sagen, oder wir würden nicht sagen, ja, in unserem Leben da neulich in Erzhausen, sondern wir würden empfinden, das ist ein Leben. Nur die äußeren Umstände verschieben sich und die Orte, in denen sich dieses Leben manifestiert, verändern sich auch. Und genau das ist mit diesem Ausdruck gesagt. Es gibt diese Kontinuität von Existenz, aber es gibt verschiedene Sektionen und Sektoren. Und ich hatte am Anfang schon mal dieses Gleichnis des Erwachten vom Wanderer gesagt. Das macht es ja nochmal plastisch. Der Wanderer ist sozusagen in Anführungsstrichen immer derselbe. Das ist falsch, ihr wisst es. Er bleibt nicht derselbe, aber er wandert durch verschiedene Stationen. Und grob gesprochen wandert er aus dem Sinnenbereich in den brahmischen Bereich, vom brahmischen Bereich in den Arupa-Bereich, Formlosigkeit, da wieder zurück, hin und her, vor und zurück. Oder mehr plastisch gesprochen, wir sind jetzt Menschen, dann werden wir entweder Devas oder steigen ab, werden auch mal Tiere oder sind es geworden, waren mal Geistwesen. Auch das sind nur Stationen der Wanderung. Und das, was wir geboren werden nennen und sterben nennen, ist ja nicht der Beginn wirklich eines neuen Lebens, sondern ein Abschnitt der Existenz, eine Episode endet und ein neuer fängt an. Das ist damit gemeint. Und Rückerinnerung ist das erste von drei Wissen, das erste von den drei Vidya. Vorher ging es ein Stück weit darum, Wissen und Erkenntnis sozusagen räumlich zu erweitern. Wir haben nicht nur Erkenntnis über das Diesseits gewonnen, sondern auch über das Jenseits. Und mit der Rückerinnerung kommt noch eine ganz neue Dimension ins Spiel, nämlich die zeitliche Dimension. Also unsere Einsicht in der Realität verändert sich auch in Bezug auf die lange Vergangenheit. Man kann durchaus sagen, dass das eine Art von Wissensexplosion ist. Also stellt euch vor, was ihr alles in diesem Leben gelernt, erfahren und im Geist gespeichert habt. Und da kommt jetzt, weiß ich, wie viel Wissen aus anfangloser Vergangenheit noch hinzu. Also das sind ja Datenmengen, würden wir heute sagen, die unvorstellbar sind, die aber doch uns ermöglichen, einen ganz anderen Blick auf Realität zu werfen, als unsere kleine Vogelperspektive das ermöglicht. Und der Erwachte sagt von ich habe das mal testweise probiert bis 91 Weltzeitalter zurück. Also da kommt schon was zusammen. Ja, da ist schon ein bisschen was aufgelaufen. Und irgendwann hat er gesagt, ich habe es aufgegeben, weil irgendwann merkst du, es ist immer nur dasselbe, was sich neu manifestiert und neu gemischt wird. Die Karten werden neu gemischt und ausgeteilt, aber es sind immer dieselben 32 Skatkarten ungefähr, die zur Verfügung stehen. Ja. So, das kann natürlich eine Menge helfen, wenn man feststellt, wie oft man dieselben Fehler schon gemacht hat. Immer wieder und immer wieder. Wie oft man die Chancen, die sich angeboten haben, nicht genutzt hat, immer wieder daneben gelegen ist. Ja. Wie oft wir vielleicht der Wahrheit, dem Dhamma, einem Buddha begegnet sind und nicht begriffen hat, was da los war. die Lehre nicht akzeptiert haben, nicht die Chance ergriffen haben, sondern einfach weitergemacht hat. Das ist Sati, Erinnerungsfähigkeit, Gedächtnis. So, wie sieht unser Gedächtnis aus? Wo habe ich den Schlüssel hingelegt? Ja. Wie ging das nochmal? Ich habe das doch gestern erst gesagt, so und so ist das. Kannst du das nicht behalten? Tut mir leid, habe ich vergessen. Ja. Wo fahren wir morgen hin? Was haben wir gestern gegessen? Ach, das hatten wir ja schon, dann machen wir morgen was anderes. So, das ist ein bisschen überspitzt, ja. Aber im Grunde kennen wir genau das als unsere Fähigkeiten, was Sati bedeutet. Abgesehen davon, was mangelndes Sati in der Meditation bedeutet, wenn es einfach nicht gelingt, die Achtsamkeit mehr als 3 Sekunden am selben Punkt zu halten. Aber das ist ein neues Thema. Ja? So, also heißt auf Deutsch, dieser Aspekt von Beseitigung von Ohnmacht, die Rückerinnerung heißt, hat einen gewissen Wert. Es geht weiter noch. Wir haben noch 2. Das himmlische Auge steht jetzt an. Dipachakanyana. Chaku. Erkenntnis, das ist das, worum es geht jetzt, Erkenntnis des Verschwindens, Erscheinens der Wesen. So kann er mit dem himmlischen Auge, dem Geläuterten, über menschliche Grenzen hinausreichenden die Wesen dahinschwinden und wieder erscheinen sehen, gemeine und edle, schöne und unschöne, glückliche und unglückliche. Er kann erkennen, wie die Wesen nach ihren Taten wiederkehren. Stichwort himmlisches Auge ist das 2. der 3 entscheidenden Wissen. Während Rückerinnerung, Sati, über Gedächtnis funktioniert, man erinnert im Geist, was war, ist das Verschwinden, Erscheinen der Wesen im Dipachaku, im geistigen Auge sozusagen angesiedelt. Und man kann oder man hat damit eine Sehfähigkeit, die über die normalen Grenzen des Menschen weit hinausgeht. So eine Vorform gibt es auch bei dem einen oder anderen, der in der Lage ist, vielleicht so die Aura eines Menschen zu sehen, also der mehr so die feinen Teile eines Wesens erkennen kann oder einen Heiligenschein oder sowas, also Ausstrahlung, die nicht mehr grob physisch ist, die sozusagen in diesen feineren Bereich hineingeht. Und hier ist es nochmal in einer ganz anderen neuen Dimension eröffnet. Das Beispiel, das der Erwachte dafür gibt, das Gleichnis, man steht auf einem hohen Turm und von diesem hohen Turm kann man alles überblicken. Und was überblickt man da? Ja, man sieht da, wer auf dem Turm steht oder auf dem Berg, wie die Menschen da so wuseln, nicht? Wie sie da hingehen und dorthin gehen. Der eine setzt sich auf den Marktplatz, der andere geht in ein Geschäft, kauft was, kommt wieder raus, geht woanders hin. Das kann man sozusagen von außen sehen. Und was wird mit diesem Dipachaku gesehen? Der Buddha hat es ja formuliert, das Verschwinden und Erscheinen der Wesen. Sprich, das ist die Fähigkeit zu erkennen, wenn ein Wesen stirbt, wir sehen ja nur, dass der grobe Körper da liegt, was anderes sehen wir nicht. Aber diese Fähigkeit zeigt, was aus diesem Wesen wird, ob es sozusagen in andere höhere Sphären aufsteigt oder in niedere Sphären absinkt oder vielleicht wieder menschlich sich zeigt. Und es wird vor allen Dingen gezeigt, dass ein innerer Zusammenhang besteht zwischen dem, was diese Wesen früher getan haben und was sie jetzt künftig erleben. Dass es also weder Vernichtung ist, noch eine Zufallserscheinung ist, was aus einem Menschen wird, sondern es wird der karmische Zusammenhang gesehen, unmittelbar erkannt, Ursache und Wirkung, Handeln und Erleben bestimmt, was mit den Menschen passiert. Und das wird, wenn das der Buddha praktiziert, dann jetzt ohne moralischen Zeigefinger oder was getan, nach dem Motto, ach du Böser oder du Lieber, du Schlimmer, so. Ja. Sondern es wird festgestellt, ja, wenn man sich so und so verhält, dann ist das das Ergebnis. Und der Maha Moggallana war im Orden derjenige, der das am besten konnte. Der hatte also einen intensiven Jenseitsblick. Der hatte ja sehr starke Idee und hat viel berichtet, wie es da zugeht, wie die Menschen sozusagen nach ihren karmischen Voraussetzungen entweder die schlimmsten Dinge oder die besten Dinge erlebt haben. Und wichtig ist, dass diese Fähigkeit, wenn richtig ausgebildet, auch gar keine räumliche Grenze hat. Das sind ja Phänomene, die man sich erst klar machen muss, dass Raum auch eine Begrenztheit ist, die wir erleben, aber auch die räumliche Begrenztheit überwunden werden kann. Und Anuruddha, der auch so einer der Spezialisten war auf diesem Gebiet, der sagte von sich, ich kann 1000 Weltsysteme überblicken. Für mich gar kein Problem. So, wie weit können wir denn jetzt gucken? Ja, unser physisches Auge kann ja nicht einmal durch diese Wand. Wir wissen ja nicht, was da hinten dran ist. Ja, wir haben so ein paar Meter oder wenn mal ein bisschen Platz ist, können wir ein paar Kilometer gucken, dann prallt der Blick irgendwo drauf und der Schluss. Ja. Und hier spielen Räume überhaupt keine Rolle. Ein anderer Punkt noch kurz erwähnt, dass diese Blickweise nicht nur nach rückwärts geht, was war einmal, sondern offensichtlich auch die Dimension in die Zukunft hineingeht. Was ich nicht wirklich ganz verstehe. Aber lass beiseite, warum? Habe ich Fragen noch? Wie geht das mit der Zukunft? Dann wäre ja irgendwo alles schon festgelegt, wenn man jetzt in die Zukunft gucken kann. Aber in manchen Bereichen scheint es tatsächlich zu gehen. Und so sagt er, erwarte, ich habe nach rückwärts geguckt und habe mir angeschaut, wie dieses neue Weltsystem entstanden ist und sich ausdifferenziert hat. Und ich habe auch in die Zukunft gesehen und sehe, wie das sich entwickelt, wo das Ganze endet, nämlich in einem Zeitalter, das das Messerstich-Zeitalter genannt wird, wo es wirklich drunter und drüber geht und hier nur noch Chaos ist. Aber dann wieder dieser Umschwung erfolgt und die Rückwärtsentwicklung dieses Kosmos in die andere Richtung sich vollzieht. Und deshalb kann der Buddha auch ankündigen, es wird ein neuer Buddha irgendwann erscheinen, Buddha Matteo, weil der ist sozusagen schon in den Steinlöchern. Also die ganze Zeit über erzähle ich Dinge, die einfach, ja, die sind irgendwo nicht recht fassbar. Und wenn das die Oma erzählen würde, würde man sagen, ja, Oma, schön, gut, das ist alles doch ganz nett, was du sagst. Aber da es ein Buddha erzählt, bin ich da mal ein bisschen vorsichtiger. Und vor allen Dingen, damit das wirklich der Sache logisch entsprechend ist. Ich sehe da nirgends irgendwo Dummheit drin. Oder das sagt, das widerspricht doch jeder Vernunft. Es widerspricht eben nicht jeder Vernunft. Es widerspricht nur unseren engen Erfahrungen, unseren Vorurteilen. Das ist der eigentliche Sprengpunkt. Warum ist dieses himmlische Auge so wichtig? Weil es sowas wie eine existenzielle Gesamtbilanz ermöglicht. Wer diesen Blick hat nach vorne und nach hinten, der kann wirklich beurteilen, was von diesem System Samsara zu halten ist. Da ist nämlich festzustellen, wichtigster Punkt, die Dukkha-Erfahrung überwiegt bei weitem. Das ist das Dominante. Und ist das Zweites festzustellen, anders als wir das im Westen sagen, wir befinden uns nicht in einer Evolution, in einer Aufwärtsentwicklung, ganz im Gegenteil. Seit Beginn dieses Weltzeitalters, dieses Kappa, befinden wir uns in einer Abwärtsentwicklung. Und wie das zunächst mal endet, habe ich vorhin schon gesagt. Weiterhin ist die, ja, das ist jetzt vielleicht eine bedrückende Feststellung, dass die allerwenigsten Menschen, die jetzt als Menschen geboren sind, nochmal wieder Menschen werden. Sondern die wenigsten davon werden Menschen, sondern es geht nach unten und auch die meisten Devas werden nicht mehr als Devas geboren, sondern eine Stufe mindestens tiefer. Aber das kann man ja als Ansporn nehmen, weil das nur der allgemeine Trend ist und nichts über den Einzelnen sagt. Der kann jederzeit sozusagen aussteigen. Und das Dipachaku ist auch deshalb so wichtig, weil das die Grundlage, die Basis liefert für das entscheidende letzte dritte Wissen, um das es jetzt geht. Also all das, was ich bisher gesagt habe, sind sozusagen Vorbereitungen Schritt für Schritt für Schritt, um das Entscheidende zu verstehen, was der Buddha gelehrt hat, das dritte Wissen, um das es jetzt geht. Nämlich, Neumann sagt, die Erkenntnis der Wahnversiegung. Was der Inhalt? Das ist das Leiden, erkennt er der Wahrheit gemäß. Das ist die Leidensentwicklung, erkennt er der Wahrheit gemäß. Das ist die Leidensauflösung, erkennt er der Wahrheit gemäß. Das ist der zur Leidensauflösung führende Pfad, erkennt er der Wahrheit gemäß. Das ist der Wahn, erkennt er den Ursprung, die Auflösung und den Weg daraus. In solcher Kunde, solchem Anblick löst sich ihm das Herz vom Wunscheswahn ab, löst sich vom Daseinswahn ab, löst sich vom Nichtwissenswahn ab. Im Erlösten ist Erlösung. Diese Erkenntnis geht auf. Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt. Versteht er da. Sagte schon, das ist das dritte Wissen, das ist das entscheidende Wissen, weil hier diese von mir beschriebene geistige und psychische Umwälzung sich vollendet, da ist die zu Ende gekommen. Und hier manifestiert sich die Quintessenz aller vorangegangenen Einsichten und aller vorangegangenen Schritte, die man gegangen ist. Warum ist das entscheidend? Weil diese Einsichten, dieser Blick auf die Realität all das auflöst, was uns, was die Wesen an dieses Dasein klammert, nämlich alle Triebe, wie wir gesagt, Wahn, das sind die Asavas, die Beeinflusskeiten, die Verletzbarkeit, die wir alle haben und die uns das Leben ja so schwer macht. Also hier haben wir diese beiden Elemente zusammen. Das Sehen der Realität ist gleichzeitig die Auflösung oder die Zerstörung des Motors, der diese Realität immer und immer wieder vorangetrieben hat. Und das vollzieht sich in drei Phasen. Zunächst wird einfach dieses samsarische Geschehen in seinem vollen Umfang erkannt und die Dynamik wird durchschaut. Man sieht, wie das Ganze funktioniert. Ja, man sieht, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist jetzt erkannt. Man sieht die Gesetzmäßigkeit, nach denen das abläuft, also die Bedingtheit, das ist ja der Kern, die Bedingtheit und die Unzulänglichkeit aller Bewusstseins- und Erlebensprozesse. Man erkennt, dass alles, was bisher sozusagen als Ich in der Welt erleben stattgefunden hat, dass das nur Varianten von Verrücktheiten waren. Das waren Traumgespinste. Das kann man aber nur rückwirkend sehen, dass es alles wirklich Kokolores war. Und das Erwachen ist ja eben genau das Gegenteil. Der Daseinstraum endet, man erwacht zum Nirvana, also zur Dimension der Freiheit. Das ist das, worauf alles, was der Buddha je lehrt, alles, was es an Übungen und an Anstrengungen gibt, hinausläuft auf diesen einzigen Punkt. Und diese Wahrheit kondensieren sich in den vier heiligen Wahrheiten, da werden sie sozusagen in Worte gepackt. Dukkha, Ursache davon, Auflösungsmöglichkeiten und den Weg daraus. Oder auf einer Stufe tiefer, sozusagen hinter die Kulissen nochmal geguckt, die Triebhaftigkeit, die Asavas, die Bedingtheit derer, die Auflösung und den Weg, wie man von diesen Beeinflussungen wegkommt. Und die letzte Phase, das Sehen, ja, eben beginnt oder findet statt, das, was man frei werden nennt. Das ist wie Mutti, die weisheitliche Durchdringung dieser Realität. Und die letzte Phase besteht drin, ja, jetzt habe ich es geschafft, ich bin ja da. Hat gepasst, vorbei, aus. Ja, also zu wissen, dass man befreit ist, schließt das Ganze ab. Das ist jetzt Gewissheit, wird manchmal gesagt. Ja, na, ich weiß, alles erledigt. In unserem Text hieß es, da gibt's keine Geburt mehr. Das war das letzte Leben. Ja, nichts mehr darüber hinaus. Und nichts mehr in dieser Welt, wird manchmal gesagt. Wenn man das im Überblick nochmal im Schnelldurchgang sich klar machen will, hier ging es heute um die verschiedenen Stufen dieses Emanzipationsprozesses in der letzten Phase. Der Buddha schildert ja den ganzen Prozess im Tathagata-Gang. Das fing an damit, dass jemand Vertrauen zum Buddha fasst, dass er hinausgeht in die Hauslosigkeit, dann den ganzen Weg der Übung geht, bis er zu dem Punkt kommt, den ich eben geschildert habe, dass überall ein Haken dran gemacht ist und überall gesagt werden kann, naja, die Maschinerie ist sozusagen heruntergefahren. Jetzt braucht man nur noch den Knopf auszumachen und dann fährt die Maschinerie auch nicht mehr hoch. Jetzt kommt eine kleine Einschränkung, das ist vielleicht eine Entlastung auch für uns, dass von all dem, was ich geschildert habe, nicht alles wirklich notwendig ist, alles erforderlich ist, sondern hier hat der Erwachte sowas wie die Generallinie gezeigt, die Ideallinie. Wenn du das ganze Programm sozusagen voll durchlaufen willst, dann würdest du das allem durchmachen. Aber es ist nicht, zum Glück vielleicht, nicht alles nötig. Und das fängt schon bei den Schauungen an oder bei den Vertiefungen auch in den formfreien Bereichen. Die sind nicht alle erforderlich. Und die meisten Arahants haben nicht alle vier Vertiefungen gehabt. Sie brauchten die erste Vertiefung. Die Schwelle musste überschritten werden und nur Spezialisten haben sich dann auf das andere noch gestürzt. Und genauso ist es mit den magischen Fähigkeiten. Das ist eine Kür, das ist überhaupt keine Pflicht. Und wer sich dafür nicht interessiert, macht einfach an dem Punkt Schluss und überschlägt das Kapitel und macht weiter. Für Virya-Typen, die vielleicht so ein bisschen die Macher sind, die wollen das erst nochmal ausprobieren und gucken, wie kann ich mal mit den Dingen umgehen. Aber die allermeisten würde sagen, okay, ja, mach das mal, bis ich warte auf dich, so ungefähr woanders. Und so ist es genauso mit der Herzensdurchschauung. Also kümmert euch und sorgt euch nicht, wenn ihr denkt, Mensch, 10 Jahre Herzensdurchschauung probiert, ich weiß immer noch nicht, was meine Frau denkt. Ja, dann sagt, okay, wäre eine schöne Sache, aber muss nicht sein. Und auch die Rückerinnerung, vergesst sie einfach, wenn sie auftaucht, schön, wenn nicht, geht's auch, kein Problem. Aber, nicht, Punkt 8, der letzte Punkt, sozusagen die Durchschauung der vier Wahrheiten, die Durchschauung der letzten Essenz, das ist ein falsches Wort, ihr wisst, was ich meine, von der Realität, das zu sehen, die vier Wahrheiten sich klar zu machen und die Rolle der Asavas sich klar zu machen, das ist Pflichtprogramm. Da kommt man nicht drum rum, das ist das Minimum, aber das reicht völlig aus. Ja. Und alles in allem wäre das Programm, das ich heute vorgestellt habe, so eine Art von Spiegel, den können wir uns mal vorhalten und da sehen wir, wo wir stehen. Ja. Welches von den 8 wir gut beherrschen, welches wir noch ein bisschen schlechter beherrschen oder welches man nicht einmal gehört hat, so ungefähr. Macht doch gar nichts. Ja. Wir gehen den 8-fachen Weg weiter. Der ist für jeden individuell anders. Aber für jeden gleich ist das Ergebnis, und das Ergebnis ist ein doppeltes Wissen und Erlösung. Und das reicht. Genug dazu. Ja.
Danke.